Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Bund und Länder stritten in den letzten Wochen hart um die Umsetzung der Migrationspolitik. Wer hätte da gedacht, dass der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein von der CDU, nach einer gemeinsamen Sitzung der MPK mit dem Kanzler dann heute sagen würde?
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir jemals so viel zusammen hinbekommen, dass wir so viel Geschwindigkeit in das Thema gebracht haben. Nehmen Sie mal die Bezahlkarte, nehmen Sie mal die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten.
Über das Treffen gleich mehr. Zunächst schauen wir aber nach Washington, wo Donald Trump die republikanische US-Präsidentschaftskandidatur wohl nicht mehr zu nehmen ist. Dann schalten wir nach Tel Aviv, wo Pläne laut geworden sind, die verzweifelten Menschen im Gazastreifen über den Seeweg zu versorgen. Außerdem in diesen 30 Minuten mehr zur BAföG-Reform und den Erkenntnissen nach dem gestrigen Anschlag auf die Stromversorgung des Autowerks Tesla. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um die Frage, welche Themengebiete heute eigentlich noch als links angesehen werden. Es war der erwartete große Sieg bei den US-republikanischen Vorwahlen. Am sogenannten Super Tuesday, an dem in 15 US-Bundesstaaten Abstimmungen liefen, gewann der frühere US-Präsident Donald Trump 14 dieser Staaten für sich. Nur im Bundesstaat Vermont konnte seine letzte verbleibende Rivalin Nikki Haley einen Sieg einfahren. Doch im Wettbewerb um Delegiertenstimmen beim republikanischen Parteitag dann im August liegt Trump fast uneinholbar vorn. Und deshalb hat Nikki Haley vor 2 Stunden ihren Rückzug erklärt. Doch ist jemand in Washington, wie ist Haley aufgetreten?
Selbstsicher und ziemlich entspannt, würde ich sagen. Sie bedauere nicht, sie werde weiter für die Dinge sprechen, die ihr wichtig seien, hat sie gesagt. Aber jetzt sei es eben an der Zeit, ihren Wahlkampf auszusetzen. Sie hat dann gesagt, dass sie schon immer, und das stimmt, gesagt hat, dass sie am Ende den Nominierten ihrer Partei im Präsidentschaftswahlkampf unterstützen wird. Das wird Donald Trump sein. Aber dann hat sie dazugefügt, ein Zitat von Margaret Thatcher: Folgt niemals der Menge, macht euch eure eigene Meinung. Und hat vor allem auch an Donald Trump gewandt gesagt, er muss jetzt sich die Stimmen von Haleys Wählern verdienen. Und gleichzeitig geäußert, dass er ihre Wähler einnehmen kann, dass sie das hofft. Also eine gemischte Botschaft. Es war nicht die Wahlunterstützung, die sich Trump vielleicht gewünscht hätte. Aber sie hat ihren Wählern auch nicht gesagt, wählt ihn nicht. Sie will also offensichtlich Einfluss behalten.
Wie hat sich wiederum Donald Trump nach seinem Wahlerfolg und nach dem Rückzug seiner letzten parteiinternen Rivalin nun aufgestellt?
Er hat sich sehr gefreut. Dazu muss man wissen, dass er sich die letzten Wochen wahnsinnig immer geärgert hat über Haley, dass sie noch weiter im Rennen bleibt. Sie hatte im Gegensatz zu ihm immer viel Geld. Und sie hat ihn davon abgehalten, sich ganz auf die Auseinandersetzung mit Joe Biden zu konzentrieren. Gestern Nacht hat Trump Haley erst noch mal in seinem sozialen Netzwerk stark kritisiert. Sie sei ja richtig verprügelt worden am Super Tuesday. Und anschließend sprach er dann vor Publikum in seiner Rede vom Zusammenführen und Einigkeit. Klar, das ging schon in Richtung der Wähler, die eigentlich Nikki Haley lieber gesehen hätten als republikanische Kandidatin. Und heute kam dann auch eine ähnlich etwas softere Textnachricht an seine Anhänger. Jetzt sei Zeit für die Partei, sich zu vereinen und Joe Biden zu besiegen, verbunden mit der Aufforderung, Geld für Trumps Wahlkampf zu spenden. Für ihn ist das ein riesiger Erfolg, dass er de facto jetzt schon der Präsidentschaftskandidat ist.
Soweit zu den US-Republikanern, nun zu den US-Demokraten. Auch die hatten am gestrigen Super Tuesday in vielen Bundesstaaten Vorwahlen. Einziger ernstzunehmender Kandidat ist der amtierende Präsident Joe Biden. Trotzdem lief es nicht glatt für ihn. Inwiefern?
Naja, es gab in mehreren Bundesstaaten, am stärksten in Minnesota, unentschieden Stimmen. Damit können demokratische Wähler in vielen der US-Bundesstaaten ihre Unzufriedenheit mit dem Kandidaten, in dem Fall dem wichtigsten Kandidaten Joe Biden, dem Präsidenten, ausdrücken. Das haben sie wieder gemacht. In Minnesota waren es 19%, woanders waren es nur einstellige Zahlen oft. Aber Unzufriedenheit aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel wie letzte Woche in Michigan, dass Joe Biden nicht genug Druck mache, so der Vorwurf auf den israelischen Ministerpräsidenten mit Bidens Haltung im Gazakrieg, aber auch einfach generell die Unzufriedenheit auszudrücken, dass man keinen anderen, keinen jüngeren, keinen dynamischen Kandidaten hat.
Vielen Dank für diese Informationen an Doris Simon zum nun ziemlich sicher gewordenen Aufeinandertreffen von Joe Biden und Donald Trump im Rennen ums Weiße Haus. Und das ist auch Thema unseres Podcasts der Tag in unserer DLF-Audiothek-App. Wir wechseln nach Tel Aviv. Im Gazakrieg ist trotz laufender Verhandlungen keine Waffenruhe in Sicht. Welche dramatischen Folgen das für die Zivilisten im Gazastreifen hat, das kann die Weltöffentlichkeit fast jeden Tag sehen. Nicht nur sterben jeden Tag Menschen, auch die Versorgung der Palästinenser mit Lebensmitteln ist mittlerweile lebensgefährlich. Letzte Woche waren bei einer missglückten Hilfslieferung Dutzende Menschen gestorben. Nun berichtet die israelische Zeitung Haaretz, die israelische Führung habe Hilfslieferungen auf dem Seeweg zugestellt. Stimmt. Benjamin Hammer nun live aus Tel Aviv zugeschaltet. Was ist dazu bekannt?
Es geht um Schiffe, die von Zypern aus mit Hilfsgütern in Richtung Gaza fahren sollen. Anlegen können diese Schiffe nicht in Gaza. Es gibt praktisch keinen Hafen mehr. Stattdessen sollen die Hilfsgüter mit Luftkissenbooten an Land gebracht werden. Und koordiniert werden soll das mit der israelischen Armee. Und in diesem Zusammenhang werden die Vereinigten Arabischen Emirate genannt, die das finanzieren könnten. Aber auch die EU wird genannt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will in dieser Woche nach Zypern reisen und sich dort die Infrastruktur anschauen, die für ein solches Projekt notwendig wäre. Weitere Details sind aktuell nicht bekannt. Klar ist aber, Sie haben das in der Anmoderation angesprochen, es gibt viel zu wenige Nahrungsmittel im Gazastreifen. Vor dem Krieg kamen jeden Tag etwa 500 Lastwagen in den Gazastreifen. Aktuell sind es nur etwa 100.
Wie realistisch ist es denn, dass es zu einer solchen Lieferung über das Meer kommt, die ja dauerhaft und auch in einem großen Umfang sein müsste, um im Gazastreifen wirklich die Not etwas zu lindern?
Also ich tue mich etwas schwer, aus der Ferne eine Prognose abzugeben. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viele Hilfsgüter auf dem Seeweg nach Gaza kämen, wie gut die Übergabe am Strand funktionieren würde. Was ich aber sagen kann, eine Versorgung auf dem Seeweg würde voraussichtlich nicht die vielen Probleme lösen, die es jetzt schon gibt. Also eine verzweifelte, hungrige Bevölkerung, die Hilfskonvois nicht überfällt, sondern aus Verzweiflung versucht zu kriegen, was sie bekommen kann. Die große Schwierigkeit, wenn israelische Truppen das absichern sollen, also eine Kriegspartei, die schießt, wenn sie sich bedroht fühlt. Die Frage, ob die Schwächeren Lebensmittel bekommen, wenn sich die Stärkeren sie geholt haben. Und es gibt ja in diesen Tagen Hilfspakete, die aus der Luft per Fallschirm abgeworfen werden. Und da sagen Hilfsorganisationen, das ist alles eigentlich für richtig entlegene Regionen gedacht, nicht für den Gazastreifen. Oder anders gesagt, wenn jetzt über den Luft- und Seeweg diskutiert wird, dann zeigt das, wie frappierend schlecht es eigentlich auf dem logischsten Weg funktioniert, auf dem Landweg. Israel und der Gazastreifen haben eine lange gemeinsame Grenze.
So viel zum Thema Hilfslieferungen. Dann weiten wir den Fokus. Wie steht es denn derweil um die ja schon oft besprochenen Verhandlungen um eine Feuerpause und im Gegenzug die Freilassung israelischer Geiseln?
Ja, die US-Regierung hat sich seit Wochen weit rausgewagt und versprochen oder zumindest die Hoffnung geäußert, bis zum Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan soll es eine Einigung geben zwischen Israel und der Hamas. Das wäre voraussichtlich am Sonntagabend und aktuell ist eine solche Einigung nicht in Sicht. Laut US-Präsident Joe Biden liegt der Ball gerade bei der Hamas. Israel habe einem vernünftigen Rahmen zugestimmt. Und es bleibt aber dabei, dass Israel und die Hamas grundsätzlich sehr weit auseinander liegen. Israel will den Krieg nach einer Waffenruhe weiterführen. Die Hamas will das verhindern. Die Hamas fordert, dass Israel alle Truppen während einer Waffenruhe aus dem Gazastreifen abzieht. Das will Israel nicht akzeptieren. Und vor 2 Wochen hieß es zum Thema Verhandlungen, dass es neuen Optimismus gebe. Und von diesem Optimismus ist aktuell zumindest in offiziellen Verlautbarungen nicht viel zu sehen.
Benjamin Hammer live aus Tel Aviv, vielen Dank. Wir wechseln in die Innenpolitik. Seit dem Vormittag saßen die Ministerpräsidenten der Länder in ihrer turnusgemäßen Konferenz zusammen. Am frühen Nachmittag kam dann der Kanzler dazu und dann ging es einmal mehr um das Thema, über das sich Bund und Länder seit Monaten streiten. Eindämmung der irregulären Migration. Ende letzten Jahres hatte man sich ja auf Schritte verständigt, dann klagten viele Länderchefs über eine fehlende Umsetzung und nun ging man wieder in gutem Einverständnis aus. So sagte es jedenfalls Boris Rhein, hessischer Ministerpräsident. Mehr hat Katharina Hamberger.
Ein bisschen Bestandsaufnahme machen, uns unterhaken und uns verabreden, dass wir dranbleiben. So fasste der Bundeskanzler das Treffen mit den Länderchefs und Chefinnen heute Nachmittag zusammen.
Und dieses Dranbleiben ist auch die Verabredung, die heute jetzt hier gekommen ist. Bei allen Themen, da ist nichts ausgelassen worden und das soll auch nicht der Fall sein,
sagte Sozialdemokrat Olaf Scholz. Verabredet war, dass die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen für 2 Stunden mit dem Bundeskanzler zusammenkommen. Schon nach 1,5 Stunden war man allerdings fertig mit dem Gespräch.
Ich stelle mir vor, im Leben von Berliner Journalistinnen und Journalisten kommen Verspätungen öfter vor, Verfrühungen eher selten. Heute haben wir es aber mit einem solchen Fall zu tun. Wir haben sehr schnell und zügig miteinander gearbeitet,
sagte Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen und stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Man war bemüht, sich zufrieden und optimistisch zu geben. Dabei hatten noch vor dem Treffen einige Ministerpräsidenten der unionsgeführten Länder Druck gemacht, vor allem auf die Bundesregierung. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst bemängelte das Tempo bei der Umsetzung der schon gefassten Beschlüsse vom vergangenen Jahr und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder forderte weitergehende Maßnahmen. Entsprechendes beschlossen wurde heute allerdings nicht. Dennoch gab sich Christdemokrat Boris Rhein, Hessens Ministerpräsident und Vorsitzender der MPK, zufrieden. Bund und Länder hätten in den zurückliegenden Monaten sehr viel auf den Weg gebracht.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir jemals so viel zusammen hinbekommen, dass wir so viel Geschwindigkeit in das Thema gebracht haben. Nehmen Sie mal die Bezahlkarte, nehmen Sie mal die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten oder eben auch das Großthema der GEAS-Reform.
So Rhein. Neben einer Bilanz der schon umgesetzten Maßnahmen wurde heute auch noch über offene Fragen gesprochen, bei denen die Länder bereits bei ihrem letzten Treffen im November formuliert hatten, dass sie bei diesen den Bund in der Verantwortung sehen. Dazu zählen die sogenannten Rückführungsabkommen und auch die Prüfung von Asylverfahren in sicheren Dritt- und Transitstaaten. Dazu hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Spiegel angekündigt, dass die Prüfung, ob Asylverfahren auch rechtskonform in Drittstaaten möglich seien, weiter fortgesetzt werde. Vorstellbar seien engere Kooperationen, vor allem mit Staaten, die an der Fluchtroute lägen und Menschenrechte warten, sagte die Sozialdemokratin. Zusätzlich zu dem, was gemeinsam beschlossen und besprochen worden ist, meldeten einzelne Ministerpräsidenten noch zusätzliche Forderungen an. Man würde sich das ein oder andere noch wünschen, sagte Hessens Ministerpräsident Rhein, unter anderem die Ausweitung der Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten.
Und deswegen gibt es auch eine Protokollerklärung des Landes Hessen. Wir wollen gerne, dass alle Länder mit einer Anerkennungsquote unter 5% sichere Herkunftsstaaten werden.
So Rhein. Eine weitere Protokollnotiz kommt von Bayern und Sachsen gemeinsam. In ihr wird ein schärferer Ton angeschlagen als in der Pressekonferenz von Weil, Rhein und Scholz. Darin heißt es, es müssten umgehend Maßnahmen gegen unbegrenzte irreguläre Migration ergriffen werden. Leider sei festzustellen, dass sich die Bundesregierung einer solchen Wende zur Steuerung und Begrenzung der Migration aus ideologischen Gründen weiter verweigere. Die beiden Bundesländer und ihre Ministerpräsidenten Kretschmer und Söder fordern darin unter anderem erneut eine sogenannte Integrationsgrenze, eine weitere Einschränkung des individuellen Grundrechts auf Asyl und dass ukrainische Flüchtlinge nicht sofort Leistungen analog zum Bürgergeld bekommen sollen.
Katharina Hamberger. Das Thema Migration ist nicht nur ein rein deutsches Thema, sondern muss in vielen Fragen auf europäischer Ebene geregelt werden. Das hören wir ja immer wieder. Die EU-Innen- und Justizminister hatten sich dazu vor Monaten auf eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS, verständigt. Die soll ja noch vor der Europawahl im Juni beschlossen werden. Parallel dazu setzen die europäischen Parteienbündnisse in ihrem Wahlkampf aber auch auf weitere, härtere Schritte beim Thema Migration, zum Beispiel die christlich-konservative EVP, die gerade in Rumänien tagt. Peter Kapern aus Bukarest lässt zunächst EVP-Chef Manfred Weber zu Wort kommen.
Dear friends, here in Bukarest you can see the powerhouse of Europe.
In Bukarest beim Parteitag, so Parteichef Manfred Weber, könne man das Kraftpaket Europas sehen. Auf 23 Seiten hat die EVP zusammengefasst, was sie mit dieser neuen Stärke anfangen will. Das Thema Sicherheit steht im Zentrum des Wahlprogramms. Investitionen in die Rüstungsproduktion, gemeinsame Einkäufe von Waffensystemen, Abschaffung der Einstimmigkeit in Sanktionsfragen und ein EU-Außenminister anstelle des weitgehend machtlosen hohen Repräsentanten. In der Migrationspolitik will die EVP den Kurs noch einmal deutlich verschärfen. Obwohl sich die 27 Mitgliedstaaten gerade erst mühsam auf einen Migrationspakt verständigt haben.
Was wir jetzt nach über 10 Jahren Verhandlung endlich haben, ist dieser erste Migrationspakt. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, aber wir müssen hier weitergehen.
Sagt Daniel Caspari, Chef der Abgeordneten von CDU und CSU im Europaparlament. weitergehen, das heißt laut Wahlprogramm, massiver Ausbau der Grenzbefestigungen, deren Finanzierung aus EU-Kassenkommissionspräsidentin von der Leyen lange Zeit abgelehnt hat. Verdreifachung des Frontex-Personals, Abwicklung von Asylverfahren in Drittstaaten und selbst anerkannte Asylbewerber sollen nur noch quotiert in der EU Aufnahme finden. Ein Lockangebot an Parteien, die der EKR, der Fraktion der Nationalkonservativen im Europaparlament, angehören.
In der EKR, Herr Kapern, haben wir solide Partner, die teilweise bei uns in der Europäischen Volkspartei ja schon dabei waren. Nehmen Sie die ODS aus Tschechien. Und wenn wir sehen, wie sich andere Teile der EKR, nehmen Sie die polnische PiS, die sich ja zunehmend radikalisiert, die immer schlimmer wird, dass sich also vernünftige Teile, die früher schon bei uns waren, im Zweifel von diesen Schmuddelkindern wieder wegentwickeln und wieder in die bürgerliche Mitte zurückkommen wollen, das sollte uns doch gemeinsam freuen.
Einen Balanceakt unternimmt die EVP in ihrem Wahlprogramm in Sachen Klima- und Artenschutz. Der Green Deal, das zentrale Projekt der aktuellen Kommissionspräsidentin, war vielen christdemokratischen Abgeordneten seit jeher ein Dorn im Auge. Zu viele Anforderungen an die Wirtschaft, zu viele Auflagen für Bauern. Das soll sich jetzt ändern, auch wenn das Ziel der klimaneutralen EU bis 2050 nicht aufgegeben wird. Was sich nicht ändern soll, ist die Besetzung an der Kommissionsspitze. Ursula von der Leyen wird morgen zur Spitzenkandidatin gewählt. Die allerdings hat den Green Deal genauso konzipiert, wie ihre Partei ihn jetzt nicht mehr haben will. Geht das also überhaupt zusammen, Programm und Kandidatin?
Programm und Kandidatin passen hervorragend zusammen,
sagt Daniel Kaspari. Ob auch Partei und Kandidatin zusammenpassen, darüber wird die Wahl der Spitzenkandidatin morgen Aufschluss geben. Zwei Mitgliedsparteien der EVP haben bereits angekündigt, nicht für Ursula von der Leyen stimmen zu wollen. Die französischen Républicains und die slowenischen Konservativen.
Peter Kapern. Das Bundeskabinett hat heute die lang angekündigte BAföG-Reform auf den Weg gebracht. Die Sätze steigen nicht, bemängeln Kritiker. Dazu gibt es einige neue Elemente, zum Beispiel 1.000 Euro für Studienanfänger, die nur einen kleinen Geldbeutel haben. In diesem Startgeld sollen Laptop oder Lehrbücher bezahlt werden. Denn gerade zu Beginn ist ein Studium besonders teuer. Und dazu sagte Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von der FDP:
Das sind 1.000 Euro, die unabhängig, also zusätzlich zum BAföG auch nochmal bezogen werden können. Und die jungen Menschen werden sie in einem schlanken, digital verankerten Verfahren dann auch voraussichtlich bei den BAföG-Ämtern beantragen können.
Verspricht FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Ihr Ministerium schätzt, dass etwa 15.000 Erstsemester im Herbst davon profitieren könnten. Aus der Opposition gibt es allerdings Kritik. So bemängelt die linken Bildungspolitikerin Nicole Gohlke, dass der Kreis der Berechtigten viel zu eng gezogen sei.
Also es gilt ja dann nur für die unter 25-Jährigen, dann auch nur für Studierende aus Sozialhilfefamilien. Damit ist es wirklich ein sehr eng gefasster Bereich. Und wir wissen natürlich auch aus den verschiedenen Sozialerhebungen, dass die Studierenden ja immer und kontinuierlich solche Extraposten zu bezahlen haben.
Etwa 13% der Studierenden erhielten zuletzt BAföG. Man ist also weit entfernt von den 70er Jahren, als teilweise mehr als 40% förderberechtigt waren. Um die Quote zu erhöhen, soll nun abermals der Elternfreibetrag ansteigen um 5%. Zudem werden die Einkommen minderjähriger Geschwister nicht mehr angerechnet. Der CDU-Abgeordnete Thomas Jatzombek spricht von Nebelkerzen.
Eine davon heißt, wir haben jetzt doch mal die Freigrenzen für die Eltern erhöht. Das ist auch schon beim letzten Mal gemacht worden. Das hat die Anzahl der Bezieher nahezu nicht erhöht. Also eine minimale Größe von 1%. Deshalb ist das, glaube ich, nicht ein entscheidender Punkt. Und da wird einfach davon abgelenkt, dass kein Geld für eine Erhöhung der Bedarfssätze da ist.
Womit ein Kern der Kritik beschrieben ist. Die Ampel hatte das BAföG zuletzt zum Wintersemester 2022-23 erhöht, damals um 5,75%. Der Grundbedarf für Essen, Trinken und Heizen liegt derzeit seitdem bei 452 Euro. Beim Bürgergeld, dem kulturellen Existenzminimum, sind es allerdings inzwischen 563 Euro. Nicht nur die Opposition, sondern auch SPD und Grüne halten angesichts der Inflation eine Erhöhung der BAföG-Bedarfssätze für zwingend.
Mit einer Nullrunde würde das bedeuten, dass sicher drei, eher vier Jahre lang das BAföG wieder nicht angepasst wird,
sagt die SPD-Bildungspolitikerin Lina Seitzel.
Angesichts der steigenden, der hohen Preise für Wohnen, für Energie, für Lebensmittel, und das sind ja gerade die Dinge, die Studierende vor allen Dingen konsumieren, ist das nicht bedarfsgerecht. Und deswegen besteht da unbedingt nochmal Nachbesserungsbedarf.
Ob es allerdings wirklich zu einer Erhöhung im parlamentarischen Verfahren kommt, bezweifelt CDU-Mann Jatzombek.
Tja, da wird man zwar drüber reden können, aber dazu gehört natürlich die Wahrheit, dass der Ministerin 1,2 Milliarden aus dem Haushalt herausgeschnitten wurden. Und deshalb vermute ich, dass Frau Stark-Watzinger gar keinen Handlungsspielraum hat, um da noch was an den Bedarfssatz zu machen.
Anders als Bürgergeld oder Mindestlohn steigt der BAföG-Bedarfssatz nicht nach konkreten Kriterien, sondern wird politisch entschieden. Ein Umstand, der in der aktuellen Reform nicht angegangen wird. Dafür betont Stark-Watzinger die Flexibilisierung des Systems. Studierende können nun ein Semester länger als bislang studieren, ohne dass die Förderung gekürzt wird. Und der Wechsel des Studienfachs ist nun bis zum 5. Semester möglich.
Der Beitrag von Johannes Kuhn und zur BAföG-Reform heute auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Dass in unserer alternden Gesellschaft künftig weniger junge Beitragszahler mehr ältere Rentner finanzieren müssen und folglich die Rentenfinanzierung unter Druck steht, das ist allgemein bekannt. Gestern stellten deshalb Arbeitsminister Heil von der SPD und Finanzminister Lindner von der FDP ihren Plan vor, das Rentensystem mittelfristig durch eine am Kapitalmarkt erwirtschaftete Rendite zu ergänzen. Die Reaktionen dazu von Volker Finthammer.
Es ist am Ende nicht mehr als eine Teilkapitalisierung der gesetzlichen Rente, aber ein Kapitalstock von 200 Milliarden Euro wird dafür gebraucht, um in 12 Jahren die Beitragsentwicklung um 0,3 Prozentpunkte zu dämpfen.
Das ist überfällig,
sagt Finanzminister Christian Lindner.
Es ist überfällig, dass wir die Chancen der Kapitalmärkte auch für die gesetzliche Rentenversicherung nutzen.
Und aus seiner Sicht hätte man das schon viel früher machen können, betont der Finanzminister. Aber jetzt werde es gemacht.
Wir trauen uns damit einen echten Paradigmenwechsel zu und steigen ein in die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente.
Lindner spricht sogar von einem sozialliberalen Projekt. Doch die Kritik der Opposition lässt nicht lange auf sich warten und fällt deutlich aus. Die Rentenreform der Ampel ist weder nachhaltig noch zukunftsfähig, sagt der sozialpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Stefan Stracke. Und Fraktionsvize Jens Spahn erklärt am Morgen im Deutschlandfunk:
Im Gegenteil, sie ist unsicherer, sowohl in den Zahlen wie auch in dem, was man erwarten darf, was an sozusagen gefühlter Sicherheit da ist. Warum? Weil die Ampel den neu justierten Generationenvertrag im Grunde aushebelt, kündigt.
Nicht nur wie bisher bis zum Jahr 2025, sondern nunmehr bis mindestens zum Jahr 2039 soll das Niveau der gesetzlichen Rente bei 48% festgeschrieben werden, um auch künftigen Ruheständlern eine angemessene gesetzliche Basisrente zu gewähren. Allein, das geht nur mit weiter steigenden Beiträgen. Deshalb verabschiedet sich die Ampelkoalition von der sogenannten doppelten Haltelinie, wonach auch die Beiträge zumindest bis zum Jahr 2025 nicht über 20% steigen sollten. Dem vorliegenden Reformentwurf zufolge werden die Beiträge aber von aktuell 18,6% wohl auf 22,3% steigen müssen. Und da ist die Wirkung des Generationenkapitals schon eingerechnet. Weiterreichende Strukturveränderungen gehen mit der Reform aber nicht einher, betont Arbeitsminister Hubertus Heil.
Mit dem Rentenpaket stellen wir klar, es wird keine Rentenkürzung geben und auch keine weitere Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Und ich will auch sagen, das ist richtig so.
Die Entlastungswirkung des Generationenkapitals darf jedoch als bescheiden beschrieben werden. Bis zum Jahr 2035 soll über einen kreditfinanzierten Vermögensaufbau ein Kapitalstock von gut 200 Milliarden Euro angelegt werden, der dann nach Abzug der Finanzierungskosten pro Jahr gut 10 Milliarden Euro einbringen soll, um damit die Beitragsentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung zu verringern. Zumindest sofern die Finanzmärkte da auch mitspielen. Davor warnt auch die Deutsche Rentenversicherung in einer ersten Stellungnahme. Denn sollten die nach dem Entwurf geplanten Zahlungen an die Rentenversicherung aus den Kapitalerträgen ab dem Jahr 2036 nicht geleistet werden können, müssten die Beitragszahlenden diese Lücke ausgleichen. Auch die Wirtschaft warnt bereits vor den höheren Belastungen durch steigende Beiträge. Und Jens Spahn betont:
Das gleicht nicht ansatzweise die Beitragssteigerung durch das höhere Rentenniveau aus. Man muss also sagen, die FDP hat da ziemlich mit Zitronen gehandelt.
Volker Finthammer. Im Tesla-Werk in Brandenburg steht die Produktion von E-Autos weiterhin still. Grund ist der Anschlag auf einen Strommast gestern, der nicht nur die Riesenfabrik in Grünheide lahmgelegt hat, sondern zehntausende Bewohner der Region von der Stromversorgung zwischenzeitlich abschnitt. Zu dem Anschlag hat sich eine linksextremistische Organisation namens Vulkangruppe bekannt. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter.
In einem Bekennerschreiben, das die Behörden als echt einstufen, wird detailliert erklärt, wie man den Hochspannungsmast auf einem Feld in der Nähe des Tesla-Werks in Brand gesetzt hat, um einen Blackout auszulösen. Vom Brandenburger Verfassungsschutz wird die Vulkangruppe als linksextremistisch eingestuft und für Behördenchef Jörg Müller ist sie keine Unbekannte.
Gruppenzusammensetzung zu einzelnen Personen wissen wir als Brandenburger Verfassungsschutz nicht so sehr viel, weil die Hauptakteure auch nicht aus Brandenburg kommen. Es ist auch eine diffuse Gruppe, wo man nicht sicher ist, ob sie gleich zusammengesetzt bleibt oder ob es wechselnde Besetzungen gibt. Insofern ist es schwierig, was genau zu sagen, um wen es sich handelt.
Die sogenannte Vulkangruppe stand bereits vor 3 Jahren, 2021, im Verdacht, einen Brandanschlag auf die Baustromversorgung der Tesla-Baustelle verübt zu haben. Kein Einzelfall nach Angaben des Brandenburger Verfassungsschutzes. Im Verfassungsschutzbericht von 2022 wird die Vereinigung auch für Blockadeaktionen während der Eröffnung des Tesla-Werks verantwortlich gemacht. Der Brandanschlag auf einen Strommast und dem dadurch ausgelösten Blackout in der Gegend um Grünheide bei Berlin hat nun eine Debatte über besseren Schutz sensibler Infrastruktur in Deutschland ausgelöst. Einen 100%igen Schutz zur Sicherheit kritischer Anlagen könne man bei bestem Willen nicht garantieren, unterstreicht der Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller.
Der Anspruch allerdings, alle Stromleitungen, alle Versorgungsleitungen, alle Wasserbetriebe oder was auch immer man dazu zählen mag, unter einer 100%igen Kontrolle halten zu können, ist illusorisch. Es ist unmöglich in einer so modernen Welt.
Von dem Stromausfall am gestrigen Dienstag waren neben der Fabrik des E-Autobauers Tesla auch 6 Gemeinden, insgesamt mehrere 10.000 Menschen betroffen. Die Ermittlungen dauern an und werden von der Abteilung Staatsschutz des Landeskriminalamts geführt. Angriffe auf die kritische Infrastruktur sind ein nicht hinnehmbarer Akt der Gewalt, so Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Sollte sich bestätigen, dass es sich hier um organisierte Kriminalität handelt und sollte es sich bestätigen, dass es einen terroristischen Hintergrund gibt, dann gehe ich davon aus, dass der Generalbundesanwalt auch die Ermittlungen an sich ziehen wird.
Der oppositionelle Brandenburger Linken Fraktionschef Sebastian Walter warnt vor einer zunehmenden Radikalisierung aller Seiten. Der Protest von Anwohnern gegen die Regelverstöße von Tesla in Umweltfragen dürfe jetzt nicht mundtot gemacht werden, so Walter weiter.
Aber was hier nicht passieren darf, und ich glaube, das ist das Interesse hier von einigen, auch in der politischen Landschaft in Brandenburg, ist es, den legitimen Protest der Grünheiderinnen und Grünheider in eine bestimmte Ecke zu stellen und in Mithaftung zu nehmen. Man muss das klar sagen. Die Waldbesetzer haben sich klar distanziert von dieser Tat. Die Bürgerinitiative hat sich klar distanziert, weil sie wissen, dass es dem Protest schadet.
Die Bänder in der Fabrik des E-Auto-Herstellers Tesla in Grünheide stehen derzeit still. Wann mit der Wiederaufnahme der Produktion zu rechnen sei, darüber kann das Unternehmen derzeit keine konkreten Angaben machen. Etwa 100 Umweltaktivisten besetzen seit Donnerstagnacht ein Waldstück in Grünheide am östlichen Berliner Stadtrand, das direkt an das Tesla-Betriebsgelände grenzt. Von den zuständigen Behörden wird die Waldbesetzung derzeit als Kundgebung bis zum 15. März zugelassen. Doch ein Entzug der Duldung, sagte am gestrigen Dienstag Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, werde durch die Landesregierung derzeit geprüft.
Christoph Richter. Vor einer guten halben Stunde hat die neue Runde des Lokführerstreiks begonnen. Seit 18 Uhr wird im Güterverkehr ab 2 Uhr in der Nacht dann auch im Personenverkehr gestreikt. So soll die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durchgesetzt werden. GDL-Chef Wieselski hat zudem erklärt, künftige Streik nicht mehr mit großem Vorlauf ankündigen zu wollen. Und das, obwohl er einräumen müsste, bei der Bewertung des von ihm abgelehnten Schlichterspruchs einen Denkfehler gemacht zu haben. Dazu hat sich nun Verkehrsminister Wissing geäußert. Markus Langgras.
Wissing zeigt kein Verständnis für den GDL-Vorsitzenden Wieselski. Der hatte eingeräumt, ihm sei mit Blick auf den Kompromissvorschlag ein Fehler unterlaufen. Für den Bundesverkehrsminister ist das, wie er im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio sagt, völlig unverständlich.
Denn das Schlichterpapier ist nicht missverständlich formuliert. Und ich muss schon einfordern, dass hier professionell und auch verantwortungsbewusst verhandelt wird. Es geht ja nicht um nichts. Es geht um die Mobilität unzähliger Menschen in Deutschland.
Trotz des eingeräumten Fehlers hält Wieselski am Streik fest. Die GDL fordert für Schichtarbeiter 35 Stunden Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Der Kompromissvorschlag sieht 36 Stunden vor. Der Bundesverkehrsminister warnt vor den wirtschaftlichen Folgen der Streiks, die Deutschland in einer Phase der wirtschaftlichen Schwäche treffen. Trotzdem schließt Wissing aus, in den Tarifkonflikt einzugreifen. Das Streikrecht sei in der Verfassung festgeschrieben. Man könne nicht anfangen, Tarifkonflikte politisch oder von Regierungsseite her zu lösen, sagt Wissing. Allerdings fordert der FDP-Politiker, Verantwortung zu übernehmen. Kompromiss statt Maximalforderungen. Alle seien in der Verantwortung, sagt Wissing, auch Herr Weselski.
Markus Langenstraß und der eben erwähnte Klaus Weselski ist morgen früh auch bei uns im Interview um 7.15 Uhr im Deutschlandfunk. Das waren die Informationen am Abend heute mit Silvia Engels. Ihnen noch einen angenehmen Abend.